Birdlife-Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Birdlife-Gezwitscher, dem Vogelpodcast von Birdlife Österreich. Mein Name ist Lisa Lugerbauer und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder reinhören. Wir, das heißt meine Kollegin Eva Kanaranna und ich, thematisieren heute die Tannenmeise. Zugegebenermaßen ein eher im ersten Moment unscheinbarer Vogel, der sich aber als sehr spannende Art herausstellt, wenn man auf ihn ein genaueres Auge wirft. Danke Eva, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast, um mal wieder bei einer Folge dabei zu sein.
Hallo Lisa, ich freue mich auch, dass ich heute was über die Tannenmeise erzählen darf. Das ist ja eigentlich ein Vogel, der sonst eher wenig Beachtung findet. Ist klein, unscheinbar grau, aber trotzdem finde ich, ist es ein wirklich ganz besonders netter Vogel. Und viele von unseren Hörerinnen werden ihn auch regelmäßig sehen, weil er ja regelmäßig auch zur Futterstelle kommt.
Du hast ja schon gesagt, unscheinbar grau, aber wie sieht die Tannenmeise denn jetzt im Detail aus?
Also die Tannenmeise hat so eine typische Meisengestalt. Und zwar könnte man fast sagen, die Meisengestalt überoptimiert. Sie ist sehr klein und rundlich mit einem sehr spitzen Schnabel und hat einen vergleichsweise sehr großen Kopf. Das heißt, sie hat ein bisschen so ein Kindchenschema und schaut damit sehr süß aus. Und ja, eben wie so eine typische Meise, aber besonders klein und mit besonders großem Kopf.
Und wie sieht es mit dem Gefieder aus?
Von der Färbung her ist sie ja, am Körper eher unscheinbar. Das heißt, unterseits so schmutzig grau und der Rücken ist so etwas dunkler, bleigrau. Und dann hat sie an den Flügeln zwei Flügelbinden. Und das ist schon mal was, quasi wenn man so eine Meise im Geäst herumhuschen sieht, sind diese zwei Flügelbinden schon was Besonderes. Denn die ähnliche Kohlmeise, die hat eine Flügelbinde, auch die Blaumeise hat eine Flügelbinde. Aber die Tannenmeise, die hat zusätzlich ja so ganz vorne und fast schon am Flügelbug eine kurze Flügelbinde, die oft mehr wie so eine Reihe, wie so eine Perlenreihe aussieht, also so kleine weiße Flecken. Und damit kann man, wenn man eigentlich nur den Flügel sieht und weiß, es ist eine Meise, kann man schon sagen, es ist eine Tannenmeise anhand von dieser Flügelzeichnung. Dann unterscheidet sie sich von der ansatzweise ähnlichen Kohlmeise dadurch, dass sie keinen Bruststreifen hat. Also die Kohlmeise, die hat ja in der Mitte der Brust so einen schwarzen Streifen, der sich von dem Kehllatz, von dem dunklen Kehllatz, den beide haben, so nach unten auf den Bauch zieht. Das hat die Tannenmeise nicht. Also die hat so einen grauen Bauch. Am Kopf ist sie einer Kohlmeise dann schon recht ähnlich gefärbt. Also wie gesagt, dieser schwarze Kehllatz und darüber ein ausgedehnter weißer Wangenbereich. Und der restliche Kopf ist schwarz. Und nur hat die Tannenmeise im Vergleich zu allen anderen Meisen einen sehr ausgedehnt weißen Nacken. Also die Kohlmeise hat ja auch so einen kleinen weißen Nackenstreif, aber bei der Tannenmeise ist das sehr ausgedehnt.
Ich bekomme immer mal wieder mit, dass Kohl- und Tannenmeisen miteinander verwechselt werden.
Ja, wenn man eine Kohlmeise und eine Tannenmeise aus der Nähe sieht, dann wundert man sich, dass man das überhaupt verwechseln kann, weil die Kohlmeise hat ja so eine ganz schöne gelbe Bauch- und Brustzeichnung, Brustfärbung mit diesen schwarzen Mittelstreifen und die Tannenmeise, wie gesagt, eher so schmutzig grau. aber aus der Entfernung dieses recht ähnliche Kopfmuster und auch die dunklere Oberseite, ja, da kann man sich schon einmal bei schlechten Lichtverhältnissen ein bisschen schwerer tun. Bei der Kohlmeise noch dazu, das sieht man aber auch nicht immer sehr gut, ist der Mantel ja so dunkelgrün, graugrün.
Kann man die Tannenmeise vielleicht auch mit anderen Meisen verwechseln?
Naja, also es gibt ja noch drei eher graue Meisen bei uns, nämlich die Weidenmeise und die Sumpfmeise, die sehr ähnlich gefärbt sind. Also eben Sumpfmeise ganz ähnlich wie die Weidenmeise. Die haben wir beide keinen weißen Nackenfleck, sondern so eine einheitlich schwarze Haube auf dem Kopf. Und die haben auch keinen Flügelstreifen, also keine Flügelbinde. Dann gibt es noch die Haubenmeise, die ist auch eher so gräulich gefärbt, hat auch so einen dunklen Kehlfleck. Und im Gesicht ist sie aber anders gemustert, also die hat so einen dunklen Streifen, der sich rund um die Wangen zieht und darum herum ist sie noch einmal hell. Und außerdem hat sie diese auffällig spitze Haube, die sie aufstellen kann. Ja, wenn man aber manchmal ganz genau hinschaut, dann kann auch die Tannenmeise, wenn sie sich aufregt, die Haube so ein bisschen aufstellen. Und ja, das ist aber nie so ausgeprägt wie bei der Haubenmeise. Ja, also diese Verwechslung mit den anderen Meisen, ich kann mich erinnern, meine Mutter zum Beispiel am Vogelhaus, da waren die Kohlmeisen natürlich die häufigsten und dann sind manchmal auch Sumpf- oder Weidenmeisen gekommen, das hat sie sowieso nicht auseinanderhalten können, und dann auch noch die Tannenmeisen. Und zu diesen kleinen grauen Meisen hat sie zu allen dann die Schneemeiserln gesagt. Das heißt, ja, es ist jetzt nicht wirklich so selbstverständlich, diese ganzen grauen Meisen so einfach auseinanderzuhalten. Da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen.
Und wie sieht's mit dem Gesang der Tannenmeise aus? Ich finde die Art eigentlich gar nicht so leicht.
Also der Gesang der Tannenmeise ist im Prinzip dem Gesang der Kohlmeise auch recht ähnlich. Das heißt, die haben beide oft so nur zweisilbigen Gesang. Witze, Witze, Witze. Oder Titü, Titü. Also das erste war jetzt da quasi schlecht nachgemacht, zugegebenermaßen eine Tannenmeise und das zweite eine Kohlmeise. Also das sind recht einfache Meisengesänge und bestehen oft aus, sind oft zweisilbig, also bei der Tannenmeise fast nur zweisilbig, bei der Kohlmeise sind es oft auch mehrsilbig, aber diese zweisilbigen Gesänge, die bestehen immer aus einem höheren und einem tieferen Ton und ja, da kann man sich schon einmal unsicher sein, aber es ist so, dass die Tannenmeise im Vergleich zur Kohlmeise immer so einen, da sind die Töne immer so ein bisschen verwischt. Also in Musikersprache würde man sagen, die haben ein Glissando. Das heißt, das ist nicht, sind nicht zwei reine Töne, sondern eben, die sind ein bisschen nach unten verwischt und klingt deswegen ein bisschen anders die Tannenmeise als die Kohlmeise. Also jetzt so im Trockentraining das mit Worten zu erklären, das ist ein bisschen schwierig, das muss man sich wirklich anhören. Und wie gesagt, achten Sie auf das Glissando und selbst wenn Sie keine Musikerin oder kein Musiker sind, dann werden Sie wahrscheinlich schnell merken, was da gemeint ist, wenn Sie wirklich einmal Tannenmeise und Kohlmeise nebeneinander hören.
Danke, Eva. Kannst du uns noch etwas zu den Rufen erzählen?
Von den Rufen her finde ich gerade die Tannenmeise ein bisschen schwierig, weil die hat so einen ganz unspezifischen Ruf, die also die in verschiedenen Varianten klingt. Und ich finde, das ist einfach viel weniger eindeutig als ja, zum Beispiel eine Weidenmeise, die dieses nasale Dä immer bringt, an dem man sie sofort erkennt, oder die Sumpfmeise, die so niest, so bitsche, bitsche, oder diese gurgelt rollenden Rufe von der Haubenmeise. Ja, also da ist die Tannenmeise nicht ganz so spektakulär mit ihren Rufen.
Mit wem ist die Tannenmeise verwandt?
Das ist jetzt nicht sehr schwer zu erraten, dass die Tannenmeise zu den Meisen gehört, also zu der Familie der Paride, der Meisen. Innerhalb der Meisen ist sie am nächsten mit zwei weiteren Vertretern ihrer Gattung verwandt. Das ist ja die Gattung Periparus momentan. Wer weiß, was sich da noch alles ändern wird bei den Meisen in der Verwandtschaft. Aber das sind zwei Arten, die in Asien vorkommen, nämlich die Rotbrustmeise und lustigerweise ist auch die Fichtenmeise eine nahe Verwandte von der Tannenmeise. Beide kommen also in Asien in Bergwäldern vor, also am Himalaya zum Beispiel. Also die Rotbrustmeise in den Gebirgen von Indien bis China und die Fichtenmeise auch so im Norden von Indien, aber auch in Afghanistan zum Beispiel, also in Bergwäldern in Asien.
Dann kommen wir langsam zur Verbreitung. Wo ist denn die Tannenmeise verbreitet?
Die Tannenmeise selber, die hat ein riesiges Verbreitungsgebiet, das sich von Westeuropa, Nordwestafrika über ganz Eurasien bis nach Japan erstreckt. Und es sind da nach meinem Stand 21 Unterarten in 8 Gruppen bekannt. Und ja, wer weiß, ob da vielleicht auch einmal noch Arten draus gebastelt werden. Da ist ja die Systematik bei vielen Arten oder bei vielen Gruppen sehr im Fluss. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das bei den Meisen gerade der Fall ist, aber es ist ja noch nicht so lange her, dass die Tannenmeise da jetzt eine andere Gattung als die Kohlmeise zum Beispiel hat, also in eine andere Gattung gestellt wird. Von diesen Unterartengruppen, also die Nominatform, die Unterart Artea, ist in Kontinentaleuropa zu Hause und zum Beispiel auf den britischen Inseln gibt es dann noch Britannicus.
Man kann es sich vielleicht schon denken, aber wo kommt denn die Tannenmeise in Österreich vor? Also wo wird man sie eher wahrscheinlich antreffen und wo weniger wahrscheinlich?
Also die Tannenmeise ist in Österreich wirklich recht weit verbreitet. Also sie kommt in allen Bundesländern vor. Und wenn man sich jetzt die Verbreitungskarte anschaut, dann gibt es nur wenige Gebiete im Osten Österreichs, die von Tannenmeisen praktisch frei sind, wo also keine brüten. Wenn man jetzt aber quasi so die bevorzugten Regionen anschaut, dann zeichnen sich doch sehr deutlich ab die Alpen und die böhmische Masse.
Und wie gestaltet sich der Lebensraum der Tannenmeise?
Als Lebensraum bevorzugt die Tannenmeise Fichtenwälder. Also es klingt jetzt ein bisschen witzig, aber die Tannenmeise ist ein typischer Nadelwaldbewohner. Und bei uns ist ja so in den mittleren Höhen bis in den montanen Bereich hinauf, da ist ja die Fichte eigentlich der dominierende Baum, könnte man sagen. Und die Tannenmeise hat dort sicherlich ihre höchsten Dichten. Und dort, wo die Alpen quasi so auslaufen, wie im Wienerwald, wo das dann mehr in Laubwälder übergeht. Dort werden bei weitem nicht so hohe Dichten erreicht. Auch auf der böhmischen Masse, wo es auch sehr viele Nadel- und vor allem Fichtenwälder gibt, ist die Tannenmeise sehr häufig. Und ja, in den Laubwäldern der Tieflagen nur ausnahmsweise. In Wien kommt sie bis an den Stadtrand vor zum Beispiel. Und da helfen ihr sicher die Nadelbäume, die es da auch in den Gärten teilweise gibt. Auch diese an sich standortfremden Fichtenwälder, Fichtenanpflanzungen in den Tieflagen, da kann die Tannenmeise auch vorkommen. Allerdings bevorzugt sie schon eher naturnahe Fichtenwälder, könnte man sagen. Also das heißt, so diese reinen Stangenwälder und Jungwälder sind weniger beliebt, also da werden weniger große Dichten erreicht, als in schönen alten Fichtenwäldern, die auch ein bisschen strukturiert sind und wo auch alte Bäume drinnen sind. Und ja, wahrscheinlich ist das auf das Höhlenangebot zurückzuführen, das in einem älteren Fichtenwald dann doch besser ist.
Und wie ist das mit den Tannenmeisen im Winter?
Also die mitteleuropäischen Tannenmeisen, die sind in der Regel Standvögel. Das heißt, sie bewegen sich nicht sehr weit von ihrem Brutrevier weg. Es ist aber so, dass sie sich da zu Trupps zusammenschließen und das sind dann diese typischen winterlichen Nadelwald-Trupps von Meisen, also verschiedenen Meisenarten und dann sind dann auch noch die Goldhähnchen dabei und die Baumläufer und die Kleiber und die wandern da so gemeinsam durch die Fichtenwälder und gehen da gemeinsam auf Nahrungssuche. Es gibt dann einige wenige Tannenmeisen, die auch ziehen. Und zwar unsere, die würden wahrscheinlich eher so nach Norditalien ziehen. Es gibt in Deutschland Ringfunde von deutschen Tannenmeisen, die Richtung Südwesten ziehen, also nach Frankreich, aber auch welche aus dem süddeutschen Raum, die über die Alpen hinweg nach Norditalien ziehen. Das ist aber, wie gesagt, eher die Ausnahme. Die meisten Tannenmeisen sind sehr ortstreu. Bis auf natürlich die Jungen, die im ersten Jahr so Zerstreuungswanderungen machen, die aber nicht sehr weit führen. Wie bei vielen anderen Waldarten ist es aber so, dass nordosteuropäische Vögel durchaus Teilzieher sind und dann auch bis nach Mitteleuropa im Winter kommen. Und zwar ist das Jahr für Jahr sehr unterschiedlich. Also es gibt ausgesprochene Invasionsjahre, nennt man das, wenn sehr viele Vögel aus dem Nordosten zu uns dazukommen und das ist dann wahrscheinlich einerseits durch einen guten Bruterfolg bedingt, also das heißt, wenn besonders viele Junge dort in den Brutgebieten ausgeschlüpft und ausgeflogen vor allem sind, dann ja, ist die innerartliche Konkurrenz so groß, dass sich ein Teil, vor allem der jüngeren Vögel, dann auf den Weg macht. Und auch wenn das Nahrungsangebot knapp wird, also wenn schon abzusehen ist, dass es eine schlechte Samenernte gibt, dann sind diese Invasionen stärker. Es ist aber meistens wirklich kombiniert mit einem guten Bruterfolg und entsprechend hohen Dichten. Also bei den Tannenmeisen ist es ja so, die können recht viele Junge pro Jahr produzieren und dementsprechend können auch die Bestände sehr stark schwanken, verbunden dann mit der Wintersterblichkeit, die auch einen hohen Einfluss hat. Ja, und so schwanken nicht nur in den Brutgebieten die Bestände, sondern das wird auch durch diesen unterschiedlichen Zuzug bedingt. Und dann kann es sein, dass in Gebieten, wo man sonst keine Tannenmeisen trifft, wie eben im pannonischen Flachwaldland, zum Beispiel im Seewinkel, in manchen Jahren durchaus häufig die Tannenmeisen zu sehen sind und in manchen Jahren fast keine. Also wenn man jetzt so in einem von diesen Seebädern steht, da gibt's Weiden und Pappeln und trotzdem sieht man dann im Winter manchmal die Tannenmeisen drinnen, auch wenn es dort überhaupt keine Tannen oder Fichten stehen.
Eva, was steht denn auf dem Speiseplan der Tannenmeise?
Also die Tannenmeise ist ein typischer Insektenfresser. Sie frisst kleine Insekten, Raupen vor allem, aber auch Blattläuse zum Beispiel, Spinnen, ja, und alle so mittelgroße bis kleine Insekten, die sie da so in den Nadelzweigen der Fichten findet. Und zwar ist es interessant, das Nahrungsverhalten. Die Tannenmeise, die hält sich von allen Meisenarten eigentlich meist am höchsten oben auf und in den äußersten Zweigen. Und das sieht man auch bei diesen gemischten Meisentrupps da so im Winter. Da sind die Meisen immer eher oben und eher außen in den Zweigen und weniger nahe beim Stamm. Und im Vergleich zur Kohlmeise, die zum Beispiel recht oft auch auf den Boden geht zur Nahrungssuche, das tut die Tannenmeise eher weniger. Dann, wie die meisten Meisen, wechselt sie in der kalten Jahreszeit dann zu einem sehr hohen Anteil auf pflanzliche Nahrung um, also auf Samennahrung. Und da sind Fichten- oder Tannensamen sehr wichtig. Die Tannenmeise kommt dann aber auch ans Futterhaus und frisst dort zum Beispiel Sonnenblumenkerne, aber auch andere fettreiche Samen, die sie sehr gern hat. Und da kann man der Tannenmeise auch ganz gut zuschauen. Also wenn man so am Futterhaus beobachtet, dann holen sich die Tannenmeisen immer einen Samen, also einen Sonnenblumenkern, und den klemmen sie mit beiden Füßen so auf der Unterlage fest und hämmern da drauf, um den Kern rauszuholen.
Gibt es zum Thema Nahrung auch spezielle Angewohnheiten, wie es zum Beispiel der Eichelhäher hat? Ich glaube, ich habe da mal was Ähnliches gehört.
So eine Besonderheit bei der Tannenmeise, naja, nicht nur bei der Tannenmeise, bei vielen Meisen ist es, dass sie Futter verstecken. Das heißt, sie sammeln bei reichem Nahrungsangebot Futter, verstecken es und zwar in Fichtenzweigen, also so wie die Tannenmeise gern außen in den Fichtenzweigen frisst, versteckt sie dort auch ihre Nahrung, und ja, das wahrscheinlich deswegen, weil dort eben quasi ihre Einnischung in dieser Nadelwaldgesellschaft so ist, dass die anderen Meisenarten eher stammnäher und weiter unten Nahrung suchen, versteckt die Tannenmeise natürlich ihr Futter eher dort, wo die anderen Meisen nicht so bevorzugt suchen. Ja, also sie sammelt einzeln Samenkörner oder auch Insekten und steckt sie entweder in Flechten hinein oder eben in so dichte Fichtenäste. Und das tut sie einerseits, wenn sie besonders hungrig ist und sie findet dann doch eine reiche Nahrungsquelle, dann frisst sie nicht als erstes, sondern sie nutzt jetzt dieses reiche Angebot so, dass sie es einmal geschwind in Verstecke bringt und von dort manchmal dann auch noch so aus diesen ersten Verstecken in weiter auseinanderliegende Verstecke verteilt. Aber zuerst ist es einmal wichtig, dieses Angebot für sich zu sichern und einmal zu verstecken. Und dann ist es aber auch so, um das jetzt da quasi dann kurzfristig nutzen zu können. Dann ist es aber auch so, dass sie langfristiger versteckt für den ganzen Winter, wenn dann Notzeiten heranbrechen, dann sucht sie an diesen bevorzugten Versteckregionen wieder und weiß dann vielleicht gar nicht mehr genau, ja, das ist ein Platz, da habe ich ein Samenkorn versteckt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie dort was findet, ist auch größer, weil sie dort ja auch bevorzugt versteckt. Also das ist so eine Überlebensstrategie der Meisen im Winter. Das macht die Tannenmeise, das macht auch die Haubenmeise, das macht die Weidenmeise und die Sumpfmeise. Kohl- und Blaumeise machen das weniger.
Wir haben noch gar nicht über die Brutzeit gesprochen. Wie verhalten sich Tannenmeisen in Beziehungen zum Beispiel? Leben sie monogam?
Also die Tannenmeise, die führt meistens so eine saisonale Ehe. Das heißt, ein Paar bleibt meistens dann für die ganze Brutsaison zusammen. Also nicht nur für die erste Brut. Die Tannenmeisen, die brüten ja ein- bis zweimal, manchmal sogar dreimal, und da bleibt das Paar meistens zusammen. Es ist so, dass die Tannenmeisen sehr früh im Jahr schon beginnen mit dem Gesang, und dieser Gesang, der dient nicht nur der Revierabgrenzung, also dass die Männchen da sagen, ja, das ist jetzt mein Revier, bleib du bitte lieber fort, anderes Männchen, sondern das dient durchaus auch dazu, dass Weibchen angelockt werden. Im Übrigen singen bei der Tannenmeise auch die Weibchen, aber jetzt nicht so ausgeprägt wie die Männchen. Bei der eigentlichen Balz ist es so, dass die Männchen unterschiedlichste Höhlen herzeigen, daneben dort auch singen und den Weibchen diese Höhlen zeigen, und die Weibchen schlüpfen dann im besten Fall auch hinein und entscheiden sich dann für eine Höhle. Bei der eigentlichen Balz spielt auch die Balzfütterung eine wichtige Rolle. Und zwar füttern da die Männchen die Weibchen mit sehr guter Nahrung, kann man sagen. Also die bieten den Weibchen dann besonders leckere Insekten an. Und das dient natürlich schon dazu, dass die Weibchen müssen ja in dieser Zeit die Eier entwickeln, sollten sich da auch besonders gut ernähren. Und andererseits beweisen aber auch dann die Männchen, dass sie für die Jungen und aber auch für die Weibchen während der Brutzeit gut sorgen können. Also da müssen sich die Männchen dann schon ein bisschen beweisen. Und bei dem eigentlichen Balzfüttern, da betteln dann die Weibchen so ähnlich wie die Jungvögel mit so zitternden Flügeln und haben da so einen ganz bestimmten sirrenden Ruf und ja, werden dann eben dann von den Männchen gefüttert. Und Kopulationsaufforderung, wie bei vielen Vogelarten, ducken sich die Weibchen dann eher so flach hin und fordern damit die Männchen auf, dass sie jetzt zur Sache kommen. Da die Tannenmeisen ja eher in höheren Lagen brüten, beginnt die Brut auch nicht besonders früh, also frühestens Ende März, meistens so im April und so in den ganz höchsten Lagen kann das aber auch die erste Brut erst im Mai beginnen.
Und wo brüten sie genau? In Höhlen?
Die Tannenmeisen brüten in Baumhöhlen, hauptsächlich kann man sagen. Das ist nämlich eine Meisenart, die auffällig oft auch im Boden brütet. Und zwar, ja, ist es nicht ganz geklärt, warum. Meist könnte man sich das so erklären, dass das durch die Konkurrenz begründet ist, also dass andere Meisenarten immer stärker sind. Das ist auch tatsächlich so. Also wenn jetzt eine Tannenmeise irgendwo mit dem Nestbau beginnt und dann kommt eine andere Meise daher, dann wird die in der Regel von vertrieben und muss diese Brut aufgeben. Deswegen nimmt man an, dass die Tannenmeise sehr oft auf recht tief liegende Höhlen oder auch auf Erdlöcher ausweicht. Also oft ist es so, dass so Baumstümpfe dann in der Mitte so ausfaulen. Da gehen die Tannenmeisen recht gern rein oder auch in Mäuselöcher oder in Löcher in irgendwelchen Erdböschungen. Also ich habe das selber schon oft gesehen, dass in einem ganz schieren Stangenwald, wo keine alten Fichten sind und wahrscheinlich kaum Nisthöhlen in den Bäumen zu finden sind, die Tannenmeise dann trotzdem noch was findet, indem sie dann ja in einem Mäuseloch im Boden brütet. Oder es kommt aber auch in Wäldern mit gutem Brutplatzangebot vor, dass viele Tannenmeisen sehr bodennah brüten. Also das ist so eine Eigenart, die die Tannenmeisen dann oft einmal ein bisschen so wie Mäuse wirken lassen, auch wenn sie keine Mäuse sind natürlich. Ist ein bisschen eigenartig, wie ich finde, weil bei der Nahrungssuche ist es ja eher umgekehrt so, dass die Tannenmeisen von allen Meisen am höchsten unterwegs sind, während die Kohlmeisen zum Beispiel gern am Boden auch Kräutersamen fressen oder auch die Sumpfmeisen und die Weidenmeisen. Das macht die Tannenmeise nicht. Dafür brütet sie dann oft in den Mäuselöchern oder auch in Felswänden, wenn da irgendein Loch ist, oder in Mauerlöchern. Also ich kenne selber in den Bergen einen Platz, wo die Tannenmeise regelmäßig so in einer Mauer direkt am Straßenrand brütet. Die Tannenmeisen legen recht viele Eier, also so circa 8 bis 9 Eier sind da die Regel. Das können schon einmal auch 12 bis 15 werden. Und wenn dann bei einer Brut tatsächlich sogar 10 Junge ausschlüpfen, dann kann eine Tannenmeise in einer Saison ja im Extremfall 20, 30 Junge produzieren. Das heißt, die können bei günstigen Bedingungen tatsächlich sehr hohe Nachwuchsraten haben.
Was kannst du uns noch erzählen?
Gegenüber schlechter Witterung sind sie im Vergleich zu Kohl- oder Blaumeise zum Beispiel ein bisschen besser gerüstet. Das heißt, sie bringen auch bei schlechter Witterung etwas mehr Junge davon als diese anderen Arten, die eher so schlechtwetterempfindlich sind. Trotzdem ist natürlich das Schlechtwetter eins der wichtigsten Faktoren, die den Bruterfolg mindern. Also wie gesagt, sie legen ca. 8 bis 9 Eier und brüten tut nur das Weibchen. Das wird dann vom Männchen entweder zu der Brutpause rausgelockt und dort dann draußen gefüttert oder frisst dann alleine, wenn das Männchen gerade mal nicht da ist. So wie bei den meisten kleinen Singvögeln kann man mit so circa 2 Wochen Brutdauer auf den Eiern rechnen. Dann schlüpfen die Jungen und dann Höhlenbrüter sind dann immer ein bisschen länger in der Höhle. Also das sind bei der Tannenmeise 2,5 bis 3 Wochen ungefähr. Und dann fliegen die Jungvögel aus und werden wie alle Meisen noch von den Eltern versorgt. Aber sie sind da nicht von Anfang an so aktiv wie andere Meisenarten, sondern sie verstecken sich eher irgendwo an einem Platz und werden dann von den Eltern gefüttert. Vom Verhalten her hat die Tannenmeise noch eine Eigenart. Also viele andere Meisenarten übernachten ja gern in Höhlen, also entweder in ihren Bruthöhlen oder in irgendwelchen anderen Höhlen, auch in Nistkästen gerne. Bei der Tannenmeise ist es so, dass sie oft Schlafplätze irgendwo in dichten Fichtenästen oder Tannenästen hat, wo sie sich da quasi rein versteckt. Und diese Schlafplätze werden auch über längere Zeit immer gerne aufgesucht. Und dann hat jede Tannenmeise so ihren Lieblingsschlafplatz. Und eines, was ich noch recht lustig finde, ist das Baden oder Duschen, das die Tannenmeise auch gern oben in den Bäumen macht. Also weniger geht sie wie andere Vogelarten in Wasserlacken und badet dort, sondern wenn es ordentlich geschüttet hat, und das tut sie ja in den Alpen bekanntlich eh ständig praktisch, taucht sie in diese ganz nassen Zweige ein und badet dort in dem Wasser, das sich dort auf den Nadeln gesammelt hat. Also das ist ganz witzig, dass sie selbst die Körperpflege und das Baden ganz nach oben in die Äste verlegt.
Wie häufig ist die Tannenmeise bei uns?
Also die Tannenmeise zählt zu den 4 häufigsten Vogelarten Österreichs. Der häufigste ist ja der Buchfink, der hat über 1 Million Brutpaare. Und die Tannenmeise hat so ungefähr gemeinsam mit Mönchsgrasmücke und Amsel, da schätzt man so zwischen 800.000 und 1,2 Millionen. Es kann jetzt aber mittlerweile aber auch schon ein bisschen weniger sein, weil diese Schätzung, die stammt aus 2013 bis 2018. Und seitdem bemerkt man beim Brutvogelmonitoring leichte Abnahmen bei der Tannenmeise, wodurch das bedingt ist, ist jetzt nicht ganz klar. Möglicherweise ist es so, dass diese Zuwächse, die sie durch diese vielen Fichtenpflanzungen in den niedrigen Lagen gehabt hat, dass die jetzt schon langsam wieder ein bisschen einbrechen, weil dort aufgrund des Klimawandels die Fichtenwälder ja nicht mehr so gut gedeihen und immer häufiger auch jetzt durch eher standortgerechte Wälder ersetzt werden. Und ja, dann in einem reinen Laubwald findet man einfach bei uns die Tannenmeise jetzt nicht so häufig. Ja, nichtsdestotrotz, die Tannenmeise ist wirklich ein sehr häufiger Brutvogel noch in Österreich. Und von Gefährdung kann bei ihr keine Rede sein. Wenn man jetzt da so seiner persönlichen Tannenmeise gerne helfen will, dann ist es gut, wenn man alte Fichten im Garten hat, dass man die auch stehen lässt. Also so am Waldrand oder im aufgelockerten Siedlungsbereich, besonders in der Nähe von Fichtenwäldern, können durchaus die Tannenmeisen auch in Gärten brüten. Und da ist es eben gut, wenn da alte Fichten auch dort stehen. Und dann kann man natürlich auch Nistkästen aufhängen. Tannenmeisen gehen, so wie die meisten Meisen, ganz gern in Nistkästen. Aber wie gesagt, sie sind konkurrenzschwach und deswegen in Meisenkästen mit großem Einflugloch, also diese normalen 32 mm Einfluglöcher, da kann sie sich gegen die Kohlmeise nicht durchsetzen. Da sollte man auch Nistkästen mit kleineren Einflugloch, also so circa 27 mm anbieten. Das schließt die Kohlmeise praktisch aus und da hat dann auch die Tannenmeise eine Chance.
Wie kann man die Tannenmeise sonst noch unterstützen?
Wie bei allen Meisen ist auch für die Tannenmeise natürlich ein reiches Insektenangebot sehr wichtig. Ja, und auch das kann man natürlich in seinem Garten fördern, indem man natürlich nicht spritzt und Überwinterungsmöglichkeiten auch schafft. Davon profitieren aber, ja, ehrlich gesagt, also von diesen am Boden überwinternden Insekten, das nutzt die Tannenmeise jetzt eher weniger. Das kommt dann eher anderen Insektenfressern zugute. Das ist eher so, dass die in den Bäumen oben nach Nahrung sucht. Aber da können ja natürlich auch Insekten überwintern, die man vorher nicht niedergespritzt hat.
Langsam kommen wir zum Schluss unseres Gesprächs. Eva, hast du schon spezielle Beobachtungen mit Tannenmeisen gemacht oder von Tannenmeisen, die dir eben bis jetzt in Erinnerung geblieben sind und du mit uns diese teilen möchtest?
Naja, also da habe ich einige, weil ich finde, das wirklich sind sehr nette Vögel. Und ich habe da bei den Kartierungen zum Beispiel, habe ich es sehr faszinierend gefunden, wie eine Tannenmeise in so einen Baumstumpf senkrecht nach unten verschwunden ist und dort offensichtlich ihr Nest gebaut hat. Also die hat sich da so richtig reinfallen lassen. Und also es ist ja immer ein bisschen unerwartet, wenn so Singvögel direkt am Boden brüten. Also so baumbewohnende Singvögel natürlich. Es gibt ja einige Singvögel, die auch am Boden brüten. Aber bei der Tannenmeise ist dann doch ein bisschen überraschend. Ja, und einmal ist tatsächlich direkt neben mir eine in einem Mausloch verschwunden und dann wieder rausgekommen. Also die hat dort ganz offensichtlich in diesem Mäuseloch ihre Jungen gefüttert. Und dann finde ich es ganz nett zu beobachten, auch dieses Balzverhalten. Also wenn die Weibchen da so Flügeln zittern und so diesen Balz-Trillern, dieses ganz hohe äußern und von den Männchen dann gefüttert werden. Also das finde ich immer wieder sehr nett zum Beobachten. Ja, und überhaupt, ich habe ja eine Brutvogelmonitoring-Strecke, die hauptsächlich durch Kulturland gemischt mit Nadelwäldern führt. Und die Tannenmeisen sind dann natürlich die häufigsten Vögel, die ich dort zählen darf. Und ja, da freut man sich dann an so einem Zählpunkt im Nadelwald, wenn da 3, 4 Tannenmeisen gleichzeitig singen und sonst eh oft nicht viel anderes los ist. Aber diese Tannenmeisen, die sind wirklich so zuverlässig, überall, wo es Nadelbäume gibt, anzutreffen. Und allein das schon finde ich sympathisch, so ganz weit verbreitete und doch nett zu beobachtende Vogelarten. Das mag ich irgendwie.
Liebe Eva, danke für dieses super nette Gespräch. Die Tannenmeise ist ja vor allem ein Vogel, den viele nicht gleich am Schirm haben. Umso netter fand ich es jetzt heute, beziehungsweise an dem Tag, an dem wir diese Podcast-Folge geschnitten haben, dass wir beim Betriebsausflug zuvor mehrere Tannenmeisen am Boden beobachten konnten, wie sie auf Nahrungssuche waren und da unentwegt herumgehopst sind. Und das war irgendwie schon nett, wenn man da irgendwie das ganze BirdLife-Truppe steht und dann eine bisschen kleinere Tannenmeisegruppe quasi da beobachten kann, wie sie da auf Nahrungssuche ist und rege herumhüpft. Am Zentralfriedhof in Wien übrigens. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Schluss unserer Podcast-Folge angekommen. Danke Ihnen fürs Zuhören. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und unsere Vogelschutzarbeit so unterstützen oder, falls es finanziell möglich ist, sogar eine Spende dalassen. Und natürlich können Sie bei uns auch Mitglied werden. Infos dazu finden Sie auf unserer Webseite www.birdlife.at. Ich danke wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie tun sich jetzt ein bisschen leichter, die Tannenmeise zu bestimmen. Und wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Vielleicht sogar mit einer recht ähnlichen Art. Mal schauen.